Guten Morgen.
Moin.
Ja, bevor ich mit dem Buch Hosea anfange, wollte ich euch noch mal ein paar Eindrücke zeigen. Und zwar von der Weihnachtsaktion. Einige von euch haben Päckchen gepackt für Seeleute. Und ich hatte das große Privileg, zusammen mit Jürgen Pakete zu verteilen. Und ja, ein kurzes Update mal zu geben, wie es uns generell geht. Jürgen hat mich 3 Monate lang im Hafen begleitet als Praktikant und jetzt ist er auf Kur. Also das liegt nicht an mir. Das war vorher schon so geplant von seinem Arbeitgeber, dass er in Berlin ist für 5 Wochen. Er wird jetzt zurückkommen diese Woche. Rückblickend war das eine ganz tolle Zeit, eine wertvolle Zeit für uns beide. Mir hat die Arbeit wieder so richtig Spaß gemacht. Also überhaupt einen Kollegen zu haben, mit dem man sich austauschen kann. Und auch Jürgen, so wie er mir es gesagt hat, dem ging es genauso. Und es sieht so aus, dass Jürgen sich jetzt dieses Jahr bei der DMG bewerben wird als Missionar und wird mich, so Gott will, ab Herbst diesen Jahres begleiten und wird somit mein Kollege. Also ich sage immer, so Gott will, aber es sieht ganz danach aus. Ja, und somit ist auch unsere Zukunft hier wirklich auch im Hafen gesichert, weil Nadine und ich, wir haben gemerkt, ich kann diese Arbeit nicht mehr lange alleine machen. Ich hätte oder ich würde dieses Jahr auch generell damit aufhören. Aber Gott sieht die Situation und ja, ich werde Jürgen, einer meiner besten Freunde, als Kollegen im Hafen dabei haben und das ist total schön. Und von daher werden wir hier auf jeden Fall weiter in der Seemannsmission arbeiten. Wir bekommen jetzt am Montag für eine Woche Besuch aus Sinsheim. Und zwar kommt ein Ehepaar, die auch schon seit vielen, vielen Jahren als DMG-Missionare in der Welt unterwegs sind. Die wollen sich ja auch die Seemannsmissionsarbeit angucken und überlegen, eventuell auch herzukommen. Also kann es gut sein, dass wir in absehbarer Zeit zu viert im Hafen sind. Und das wäre natürlich der Oberhammer. Und wenn die dann diese Woche hier sind, dann habe ich eine Woche bin ich wieder alleine. Und dann kommt ein weiterer Praktikant für 3 Wochen von einer Bibelschule, der Tobias, den werdet ihr hier auch sicherlich im Gottesdienst kennenlernen. Ja, der hat auch Interesse. Mal gucken, wie sich alles geben wird. Vielleicht erkennt ihr das ein oder andere Paket, was ihr gepackt habt. Wie gesagt, Jürgen und ich, wir durften die verteilen, kurz vor Weihnachten. Seeleute haben sich, wie ihr das sehen könnt, sehr, sehr gefreut. Und das ist aber eine tolle Möglichkeit, ihnen einfach auch Gottes Liebe wiederzugeben oder weiterzugeben. Wie gesagt, in den Paketen waren leckere Sachen, aber auch Literatur, die den christlichen Glauben näher erklären. Ich glaube, das war's. Ja, danke. Ja, kommen wir zur Predigt. Und ich würde gerne vorher noch mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir, dass wir trotz aller Corona-Sachen hier uns versammeln dürfen. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du mir hilfst, dein Wort weiterzugeben. Das, was ich aufgeschrieben habe, aber auch das, was du mir aufs Herz gelegt hast. Und ich möchte dich bitten, dass du mich dort einfach führst. Ich möchte dich auch bitten, dass du mir eine Demut schenkst, aber auch deine Autorität. Danke für das, was du bereits getan hast. In meinem Leben und auch in den Leben meiner Geschwister, aber auch für das, was du in unserem Leben noch tun wirst. Amen. Amen. Stellt euch mal vor, ihr heiratet oder ihr seid Zeuge einer Trauung und das zukünftige Ehepaar, das steht dann vorne am Altar und der Ehemann oder die Ehefrau schwört ewige Treue, Liebe, in guten wie auch in schlechten Zeiten. Aber der Partner, der sagt, ich kann dir das nicht versprechen. Ich bin eine untreue Seele, deswegen versuche ich das gar nicht erst schön zu reden. Ja, genau. Würden wir so jemanden heiraten wollen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Behaltet mal dieses Szenario im Hinterkopf, denn darum geht es nämlich heute. In der Bibel finden wir viele Begebenheiten, die wir manchmal nicht sofort verstehen und die auch nichts verschönern oder vielleicht auch ins schöne Licht stellen möchten. Und hier haben wir es mit der Geschichte zu tun von Hosea, dem Propheten, und seiner Frau. Gomer heißt sie. Und wir werden gleich noch genau hören, wer die beiden sind. Hosea, der Name bedeutet Errettung. Und zwar nicht nur Errettung, wenn wir irgendwie Geldprobleme haben, sondern es ist wirklich die Errettung, die mit dem Leben zu tun hat, die wir durch Jesus Christus bekommen. Und Hosea war ein Prophet. Seine Wirkungszeit war etwa 753 bis etwa 710, also etwa 40, 45 Jahre Zeit, wo er als Prophet unterwegs war und Gottes Wort weitergegeben hat. Und wer sich so ein bisschen mit den Zeiten auskennt, der wird erkennen, dass Hosea einer der Propheten war mit der längsten Zeit, wo er gedient hat. Und er diente in einer Zeit unmittelbar, bevor das nördliche Königreich gefallen ist, beziehungsweise übernommen worden ist an die Assyrer. Obwohl Hosea so ein bedeutender Prophet ist, wird er eigentlich in fast keiner Stelle im Neuen Testament genannt, bis auf zweimal. Und zwar finden wir das im Römerbrief und im ersten Petrusbrief, da komme ich aber später noch darauf zu sprechen. Und wenn man sich fragt, wo finden wir den Prophet Hosea? Ganz einfach, wenn ihr die Bibel in der Mitte aufschlagt, da habt ihr die Psalmen, die Sprüche, dann kommen die beiden großen Propheten, Jeremia, Jesaja oder Jesaja, Jeremia, Ezekiel, dann kommt Daniel und dann kommt Hosea, also mal, wer sich dort auf die Reise machen möchte. In der damaligen Zeit, wo Hosea von Gott benutzt worden war, da gab es in Israel politischen Frieden und auch Wohlstand. Also dem Land ging es eigentlich gut. Trotzdem herrschte gegenüber allem Erfolg der moralische und geistliche Verfall, wo man sich einfach Gott mehr und mehr abgewendet hat und anderen Göttern gefolgt ist und sich angeschlossen hat. Und die Bibel spricht dort von einem geistlichen Ehebruch. Also Ehebruch, nicht irgendwie was mit Sexualität zu tun hat, sondern man ist geistlich abgewichen. Man ist geistlich fremdgegangen, so kann man es übersetzen. Und das war seine Aufgabe, dass er das Volk Israel vor diesem Verfall warnt und auch, was daraus entstehen wird, was dadurch passiert. Und apropos Warnung, das war letztendlich auch eigentlich bei allen Propheten, die wir in der Bibel finden, immer die Aufgabe, dass die Propheten Gottes Volk davor warnen, vor Abfall, was passiert, wenn sie diesen Weg weitergehen und auch was passiert, wenn sie sich Gott wieder zuwenden. Also wird das heute Morgen, ja, eine warnende Predigt sein, aber ich verspreche euch, es werden auch viel Ermutigung heute hervorkommen. Und wenn die Propheten gewarnt haben, dann haben sie auch immer wieder ermutigt, aber nur in Verbindung mit Umkehr. Wenn die Menschen, wenn das Volk sich wirklich Gott wieder zugewendet hat, mit gelebter Umkehr. Und wie gesagt, heute findet auch Ermutigung statt, das verspreche ich euch. Hoseas Aufgabe lag darin, dass er wieder das Volk dazu bringt, sich Gott komplett zuzuwenden, was ihm nämlich sehr untreu geworden ist. Und auch wenn Hoseas Wirkungskreis eher das nördliche Königreich von Israel gewesen ist, so sah es im südlichen nicht viel anders aus. Und wenn wir das mal zusammenfassen, hatten wir letztendlich schwache Könige auf beiden Seiten der Grenzen. Anstatt dass man Jahwe, Gott, dem wahren Gott, dass man ihn um Hilfe bittet, so suchte man Hilfe bei den heidnischen Nachbarn, wenn es Probleme gab. Und wenn wir das Buch Hosea, ich habe heute nicht die Zeit, das komplette Buch zu predigen, ich war mir dessen nicht ganz bewusst, wie viel da drin steckt, aber wer es mal nachlesen möchte, der findet zum Beispiel in den ersten drei Kapiteln, da beschreibt Gott letztendlich den Ehebund mit seinem Volk. Dann finden wir in den Kapiteln 4 bis 10 geht es an die Warnung an Israel, und dann zwei Kapitel geht es um die unauslöschliche Liebe Gottes. Wir haben das heute gelesen im Psalm 89, dass diese Gnade unauslöschlich ist. Und auch davon spricht dieses Buch. Und dann in den letzten beiden Kapiteln, Kapitel 13 und 14, geht es ums Gericht und aber auch um das Heil, was wir durch Gott bekommen. Und das ist etwa zusammengefasst der Rahmen, worum es in diesem Buch geht. Aber heute Morgen, keine Panik, werden wir nur im ersten Kapitel sein, einige Verse im zweiten und auch wenige im dritten Kapitel. Und wenn wir dieses ganze Szenario einfach mal herunterbrechen, in das Hier und Jetzt, in unsere christlichen Kreise, in denen wir uns befinden, sieht es da nicht genauso aus, wo wir uns vielleicht von Gott mehr und mehr entfremdet haben? Das kann jeder für sich selbst beantworten. Denn selbst die Menschen, die mit Gott nichts oder sehr wenig zu tun haben, die merken in dieser Zeit, in diesen letzten Jahren, wie sehr sich die Welt geändert hat. Wie sehr auch die moralischen Vorstellungen sich verändert haben. Was früher schlecht war, wird heute toleriert und wird teilweise für gut befunden. Auch in unserer Kirche. Wenn ich sage unsere Kirche, dann meine ich die christliche Kirche. Und was früher gut war, das wird heute als schlecht befunden. Es gibt keine klaren Grenzen mehr. Und das merken selbst Menschen, die nicht sonntags in die Kirche gehen. Es ist alles irgendwie nur noch verschwommen. Wie sieht das bei uns aus? Gilt bei uns immer noch Gottes Wort? Oder picken wir uns nur noch die Sachen raus, die sich gut anfühlen, die sich gut anhören? Oder gilt das gesamte Wort Gottes für uns? Ich sehe einfach eine Tendenz, auch hier bei uns in Bremerhaven, wo wir vielleicht in gewissen Punkten lau geworden sind. So stelle ich mir das damals vor, wie das zu Hoseas Zeiten gewesen ist. Eine Lauheit, wo man sich Gott nicht mehr wirklich zuwendet. Man sucht Lösungen in anderen Bereichen. Und ganz ehrlich, ich möchte heute Morgen hier keinen Dampf ablassen oder jemand persönlich zu nahe treten. Ich habe ganz persönlich vor 2-3 Monaten, habe ich in meiner stillen Zeit das Buch Hosea aufgeschlagen, habe darin gelesen, wie ich es noch nie gemacht habe. Und ich wurde innerlich so überführt, wo ich in meinem christlichen Glauben lau geworden bin. Und wenn ihr jetzt denkt, Mensch, wie geht das als Missionar? Auch als Missionar im Hafen kann ich ein laues Christsein leben. Und ich wurde einfach von Gott wirklich ermahnt, aber gleichzeitig auch ermutigt. Und deswegen heute Morgen diese Predigt. Wie gesagt, wenn jemand hier unter uns ist, der sich irgendwo angeklagt fühlt, dann hoffe ich, dass er am Ende des Gottesdienstes ermutigt wird. Warum gehen wir in den Gottesdienst? Möchten wir nur ermutigt werden? Nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin manchmal froh, wenn ich ermahnt werde. Wir hören das alle nicht gerne. Aber manchmal haben wir es nötig. Und wir können von unserem Pastor, unabhängig, ob er jetzt hier sitzt oder nicht, nicht immer nur erwarten, dass er uns irgendwie Honig um den Mund schmiert. Er ist da und predigt Gottes Wort. Und das macht er, wie, soweit ich das kenne, wie kein anderer hier in Bremerhaven. Wie kann es sein, dass wir diese ganze Homosexualität befürworten? Wie kann es sein, dass Geschwister, ob das hier in der Gemeinde ist oder in anderen Kreisen, die ich kenne, ihre Profilbilder auf den sozialen Medien mit Regenbogenfarben untermalen? Wie kann es sein, dass Geschwister das auch noch gut finden und es liken? Wisst ihr, was diese Regenbogenfarbe bedeutet? Nee, der Regenbogen ist klar, Gott hält sein Versprechen, aber diese Flagge, die wurde 1978 ins Leben gerufen von einem Amerikaner in San Francisco, der sich nämlich für die Rechte der Schwulen und Lesben eingesetzt hat. Aber heutzutage nehmen wir diese Flagge für alles, um alles zu tolerieren. Und tolerieren heißt nicht nur, es zu tolerieren, sondern tolerieren heißt heutzutage, es richtig gut zu finden. Und das kann nicht sein. Wie weit haben wir uns entfernt? Und ich rede von mir. Das Buch Hosea ist vielleicht eines der Bücher, das mehr heutzutage aktueller ist als jedes andere prophetische Buch. Doch wenn wir zu der Hauptperson kommen, zu Hosea, dann ist das Leben nicht nur davon geprägt, dass er das Volk Gottes warnt vor Abfall, sondern er ist der Prophet, der es am eigenen Leib erfahren musste, wie Gott sich fühlen muss, wenn sein Volk sich von ihm abwendet. Denn wir kennen das normalerweise, wenn ein Prophet von Gott berufen wird, dann bekommt er Gottes Wort und er predigt das an die Menschen, die Gott ihm gezeigt hat. Aber hier im ersten Kapitel von Hosea, da sieht das anders aus. Da lesen wir nämlich im Kapitel 1 Folgendes. Dies ist das Wort des Herrn, das zu Hosea kam, dem Sohn Beris, zu der Zeit des Josia. Und dann kommt eine Auflistung von diversen Namen, was uns eigentlich nur den Zeitrahmen zeigt, in welcher Zeit das passiert ist. Die Bedeutung hat das. Und da lesen wir in Vers 2, als der Herr anfing, durch Hosea zu reden, sagte er zu ihm, geh hin und nimm ein Hurenweib und Hurenkinder. Also er beauftragte ihn nicht, rede dies und jenes Wort, sondern in erster Linie sagte er Hosea, erstmal tu das, heirate eine untreue Frau. Ich habe immer gedacht, Hosea wurde beauftragt, eine Hure zu heiraten. Das stimmt nicht. Hurerei, wenn wir in das ins Hebräische reingehen, heißt auch Untreue. Diese Frau war keine Hure, wie wir es kennen, die einem Beruf nachgegangen ist, sondern ihr Charakter wurde hier ganz deutlich gemacht. Sie ist eine untreue Frau. Und wir lesen auch, er wird Hurenkinder nehmen. Wir können davon ausgehen, das war für mich auch neu, dass diese Frau bereits Kinder hatte, als die beiden geheiratet haben, die auch durch Untreue quasi entstanden sind oder durch Hurerei. Ich meine, die Frau, die war überall unterwegs. Wir können davon ausgehen. Genau wissen wir es nicht. Und dieses Bild soll einfach uns zeigen, wie sehr Gottes Volk untreu geworden ist. Das sehen wir nämlich im zweiten Teil von Vers 2. Da sagt nämlich Gott, nachdem er Hosea das aufgetragen hat, was er tun soll, der sagt, denn das Land läuft vom Herrn weg und der Hurerei nach. Es ist ein Sinnbild, was Gott hier aufzeigt. Ein Sinnbild, dass das Volk untreu geworden ist. Und jetzt meine Frage an euch, wie sieht es bei euch aus? Wie sieht das bei euch aus? Gibt es Bereiche vielleicht in eurem Leben, wo das vielleicht passiert ist? Hosea gibt uns hier ein Vorbild und das war absolutes Programm. Wie gesagt, nicht nur als Gottes Sprachrohr zu leben, sondern er lebte Gottes Liebe vor. Wisst ihr, am Sonntag ist es relativ einfach, das heilige Grinsen aufzusetzen und vielleicht auch am Sonntag ein heiliges, ein besseres Leben, ein heiliges Leben zu leben, als vielleicht Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag. Aber wie sieht es unter der Woche aus? Wie lebst du dein Glauben? Wie lebe ich mein Glauben? Bist du bei 4 Kindern? Mittlerweile sind die fast alle größer wie wir. Das beste Zeugnis ist immer, wenn man die Kinder fragt, hey, was für ein Glauben leben deine Eltern? Die werden dir schon genau den Spiegel entgegenzeigen oder entgegenhalten. Wie gesagt, mich kotzt meine Lauheit auch an. Entschuldige dieses Wort, aber ich muss es einfach mal sagen. Hosea hatte die volle Erkenntnis über die Person, die er heiratet. Er wusste, diese Frau wird untreu werden. Er wusste, dass sie dort keine klare Linie hat. Er wusste es. Und dennoch hat er sich zu ihr bekannt. Und wisst ihr, untreue Frauen oder generell Untreue im sexuellen Kontext, das war verpönt. Da galt die Todesstrafe drauf. Auf was sich Hosea ausgesetzt hat, wie viele Menschen müssen ihn angesprochen haben? Hosea, weißt du nicht, das ist deine Frau? Das war ihm egal. Er hat Gottes Wort in die Tat umgesetzt. Das war bestimmt nicht einfach. Und auch wenn wir uns vielleicht eher in der Rolle des noblen Hoseas wiederfinden möchten, gilt dieser Text eigentlich uns, indem wir uns eher als die Frau Gomer darstellen. Wir sind nämlich die Untreuen, wo immer das auch sein mag. Vielleicht hat Gott dir auch schon viele Dinge gezeigt, die du tun sollst, und du hast sie nicht getan, vielleicht aus Trägheit. Und wie gesagt, ich kenne solche Momente. Ich war zu träge, zu faul, zu lau. Hosea steht hier als ein Symbol Gottes. Und Gomer steht als Symbol des untreuen Volkes Israels. Und da sehen wir uns auch wieder, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind. Denn jedes Mal, wenn wir unsere Erfüllung in einem anderen Bereich suchen und finden, als in unserer Beziehung zum Herrn Jesus, dann tun wir geistlichen Ehebruch. Wenn wir unsere Erfüllung vielleicht im Alkohol suchen, im Sex, im Geld, vielleicht auch in dem Statussymbol oder auch im Beruf, auch in der Familie. Versteht mich nicht falsch, es ist wunderschön, eine Befriedigung in der Familie zu haben, eine Erfüllung in der Ehe, im Beruf. Aber wenn das ausschlaggebend ist, unseren inneren Frieden zu finden, dann stimmt irgendwas nicht. Oder auch den Wohlstand heutzutage. Wisst ihr, wir haben das Riesenprivileg diese Woche erhalten, dass uns ein Auto geschenkt worden ist. Und das ist kein Käfer oder ein Polo. Es ist etwas Größeres, wo wir alle Platz haben. Wir sind da super dankbar für. Aber wenn ich irgendwann, und als ich Jürgen vor 2 Wochen besucht habe, da habe ich mir erzählt, ja, meine Mutter, die wird uns ein Auto schenken. Und er hat sich total gefreut und er meinte, ja, und würde dich das in deiner Gottesbeziehung irgendwie ablenken oder abhalten? Und dann habe ich gesagt, nein, Jürgen, weißt du was? Wenn du merkst, dass ich als Christ lauer werde, mit einem schicken Auto unter dem Hintern, dann kannst du mir mit Anlauf in meinen Allerwertesten geben. Ich freue mich darauf. Ich freue mich, dass wir ein schönes Haus haben. Ich freue mich, dass wir tolle Kinder haben. Ich erfreue mich an weltlichen Dingen. Aber wenn sie nur noch da sind, um mir eine innere Erfüllung zu geben, dann stimmt etwas nicht. Wie sieht es denn zum Beispiel mit Unvergebenheit aus? Menschen haben uns vielleicht nicht das gegeben, was wir vielleicht verdienen oder was wir vielleicht erwartet haben. Und wir tragen Unvergebenheit mit uns herum. Ich habe von dem oder von der nicht das bekommen, was ich verdiene. Und wir halten daran fest. Das ist genauso geistlicher Ehebruch. Wir machen andere Menschen oder unser Verhalten abhängig von dem Verhalten anderer Menschen. Als Gott zu Hosea gesprochen hat im ersten Kapitel, in Vers 2, wie gesagt, er soll eine untreue Frau haben, sich nehmen und auch untreue Kinder. Wir schließen darauf oder können daraus schließen, dass Gomer bereits Kinder hatte. Aber er wird auch eigene Kinder mit ihr zeugen. Das lesen wir ab Vers 3. Und er ging hin und nahm Gomer, die Tochter Dibleams, die wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und der Herr sagte zu ihm, nenne ihn Jezreel, denn noch eine kurze Zeit, dann will ich die Blutschulden in Jezreels Heim suchen über das Haus Jehu und mit dem Königreich des Hauses Israel ein Ende machen. Zur selben Zeit will ich in der Ebene Jezreel den Bogen Israels zerbrechen. Hosea spricht vom Gericht. Und dann in Vers 6, und sie wurde wieder schwanger. Gomer wurde wieder schwanger und gebar eine Tochter. Und er sagte zu ihm, also Gott sagte zu Hosea, nenne sie Lo-Ruhama, denn ich will mich nicht mehr über das Haus Israel erbarmen, dass ich ihnen vergebe. Ich komme gleich noch darauf zu sprechen, was diese Namen speziell bedeuten. Doch ich will mich über das Haus Juda erbarmen und will ihnen helfen durch den Herrn, ihren Gott. Ich will ihnen aber nicht helfen durch Bogen, Schwert, Streit, Pferde oder Reiter. Also politisch will er es nicht tun. Und in Vers 8, und als sie Lo-Ruhama entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger, also quasi jetzt das dritte Mal, in der Zeit mit Hosea, und gebar einen Sohn. Und er sagte, Gott sagte wieder zu Hosea, nenne ihn Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk, so will ich auch nicht der Eure sein. Harte Worte. Also ich weiß, als wir unsere Söhne bekommen haben, da haben wir uns schon überlegt, das soll ein besonderer Name werden. Ich weiß nicht, was euer Name bedeutet. Die Kinder, von denen ich gerade vorgelesen habe, wisst ihr, was die übersetzt bedeuten? Der erste Sohn, Gott seht. Hört sich auch noch ganz gut an. Die Tochter heißt kein Erbarmen. Erbarmungslos. Und der dritte Sohn, nicht mein Volk, übersetzt. Damit spricht Gott ein ganz hartes Urteil über Israel. Gott seht kein Erbarmen über das Volk, was nicht mehr seins ist. Und er zeichnet hier ein sehr, sehr düsteres Bild über das Volk Gottes. So, das war die Ermahnung. Aber es geht dann noch weiter in Kapitel 2. Da steht nämlich geschrieben, dass Hosea von einem Tag spricht, an dem alles wieder in Ordnung kommt. Ein Tag, an dem Gott seine Liebe und seine Barmherzigkeit zeigen wird. Da steht nämlich geschrieben, es wird aber die Zahl der Kinder Israels sein, wie der Sand am Meer. Denn man wird weder messen noch zählen kann. Und es soll geschehen an dem Ort, an dem man zu ihnen gesagt hat, ihr seid nicht mein Volk, wird man zu ihnen sagen, ihr Kinder des lebendigen Gottes. Seht ihr diese Veränderung? Von nicht mein Volk hin zu Kinder des lebendigen Gottes. Und selbst als Gomer wegläuft von Hosea und sich quasi einem neuen Lover an die Brust wirft, spricht Gott wieder zu Hosea, geh wieder hin und hol sie dir zurück. Da lesen wir nämlich, Kapitel 3, Vers 1. Und der Herr sagte zu mir, gehe noch einmal hin und liebe eine Frau, die von einem Fremden oder von einem Fremden geliebt wird und Ehebruch begeht, so wie der Herr die Kinder Israels liebt und sich sie doch fremden Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Hier steht zwar nicht explizit, dass er seine alte Frau wiederbekommt, aber wenn man den Theologen und Auslegern trauen darf, dann geht es hier darum, wirklich, dass er seine alte Frau wieder zurückholt. Und in Vers 2 lesen wir, dass sie freigekauft werden musste, und zwar für 15 Silbermünzen. Und 15 Silbermünzen, denken wir vielleicht, das ist ein großer Betrag an Geld, der dort gezahlt wird. Ein normaler Sklave, der auf dem Markt gekauft werden konnte, der hatte etwa einen Wert von 30 Silberstücken. Oma hatte nicht einmal mehr den Wert. Ich weiß nicht, wie sie ausgesehen haben muss. Keine Ahnung. Auf Hoseas Seite gab es nie den Punkt, wo er seine Frau aufgegeben hat. Er war verzweifelt. Er hat sicherlich geweint über die Schuld seiner Frau. Aber er hat sie nie aufgegeben. Nie. Und genauso gibt Gott uns nicht auf. Gottes Liebe ist uns zu 100% zugestellt. Ihr kennt den Vers vielleicht aus dem Johannesbrief, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, so wie der Vater mich geliebt hat, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Wie sieht das bei uns aus? Wie oft dürfen denn eure besten Freunde oder eure Frau oder euer Ehemann oder eure Kinder den gleichen Fehler begehen? Zweimal? Dreimal? Spätestens beim viermal wird die Freundschaft gekündigt. Oder bei Kollegen. Wir haben selbst hier Unvergebenheit in dieser Gemeinde. Wie in jeder Gemeinde. Wo Menschen verletzt worden sind. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir uns daran erinnern, wie sehr Gott uns immer wieder vergibt, für die gleichen Fehler, für die gleichen Sünden, fällt uns das dann nicht viel leichter, demjenigen, der wirklich sich an uns versündigt hat, zu vergeben? Vielleicht Worte, die vielleicht wirklich verletzt haben, zurückzunehmen und Vergebung anzunehmen, Vergebung auszusprechen und einfach wieder eins zu werden. Nichts brachte Hosea davon ab, diese Liebe zu haben. Wir sagen oft, das Neue Testament ist so viel einfacher zu verstehen als das Alte Testament. Ich kann mit dem Alten nichts anfangen. Ich lese nur das Neue. Wir finden durch das Buch Hosea die perfekte Zusammenführung zwischen Alt und Neu. Denn auch wenn Hosea namentlich eigentlich nicht ein einziges Mal im Neuen Testament erwähnt wird, so finden wir doch mindestens zweimal das, was er aufgeschrieben hat. Nämlich einmal im Römerbrief. Da steht nämlich Folgendes. In Kapitel 9, Vers 25. Wie er auch durch Hosea sagt, ich will das nicht mein Volk nennen und die Nichtgeliebte meine Geliebte. Und es wird geschehen an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da werden sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Es geht hier natürlich um das Volk Israel. Eigentlich die gleichen Verse finden wir im ersten Petrusbrief. Und Petrus hat diesen Brief geschrieben an verstreute Juden, aber auch an alle anderen Christen. Und da lesen wir, 1. Petrus 2, Verse 9 und 10, ihr seid aber mein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, um die Tugenden dessen zu verkünden, der euch aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen hat. Wie ihr einst nicht mein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Hier wird das vollkommen gemacht, was Gott damals durch den Propheten Hosea prophezeit hat. Und diese Zusammenführung erleben wir durch Jesus Christus, der uns unsere Schuld vergibt und uns ein Erbe gegeben hat, was uns niemand aus der Hand reißen kann. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Und wenn wir Kinder sind, so sind wir auch Miterben. Diese Liebe und Fürsorge begegnet uns in Bremerhaven oder wo immer ihr auch herkommt, in der Person Jesus Christus. Es ist manchmal hilfreich und vielleicht manchmal auch notwendig, zurückzuschauen. Wo kommen wir eigentlich her? Wir dürfen dort nur nicht verharren. Als ich letztes Jahr, genau vor einem Jahr, vor 12 Monaten in der Klinik war, da war es sehr hilfreich, manchmal zurückzuschauen. Warum habe ich ein gewisses Verhalten, was ich an den Tag lege? Was sind die Wurzeln? Dennoch bin ich für mein Verhalten heute verantwortlich. Aber mir half mein Blick zurück in meine Vergangenheit. Und so ist es hier auch bei uns Christen. Wir brauchen manchmal den Blick zurück. Wo kommen wir eigentlich her? Was ist aus uns geworden? Treibt uns das nicht vielmehr wieder in die Arme Gottes? Dass wir uns daran festhalten, welche Identität wir nicht in unserer Vergangenheit haben, nicht in unserer Zukunft, nicht in dem Auto, das wir fahren, oder in dem Haus, in dem wir wohnen, oder in dem Beruf, den wir ausüben, sondern dass wir unsere Identität in Jesus Christus haben. Das ist für mich eine Baustelle, ganz ehrlich. Es ist für mich eine Baustelle. Aber wir sind Teil seiner weltweiten Gemeinde. Und da müssen wir manchmal einfach nur innehalten. Uns einfach daran erfreuen, was Gott uns erlassen hat, was Gott uns vergeben hat. Und wenn wir uns in dieser Situation sehen, in der, auch symbolisch gesehen, wie Hoseas Frau Gomer, wie sehr sie von ihrem Ehemann geliebt wird, dann sollte uns das auch leichter fallen, auch einander zu lieben, einander zu vergeben. Niemand von uns ist hier perfekt, niemand. Und wir haben alle irgendwelche Marotten, die uns manchmal sowas von, ja, nerven. Aber die sollten uns nicht davon abhalten, aufeinander zuzugehen. Wir sollten uns dadurch viel mehr erfreuen an Gottes Treue. Und letztendlich sollte uns das auch dahin bringen, Gott immer wieder neu zu suchen. Denn wenn wir einem Gott dienen dürfen, der uns so unglaublich liebt, dann sollte uns das viel einfacher fallen, regelmäßig Zeit mit ihm zu verbringen, auch mir. In seinem Wort zu lesen, danach zu handeln. Ihr kennt das Lied, wer ist ein Gott wie du? Ich glaube, wir singen es nicht, aber vielleicht ein anderes Mal. Ich komme zum Ende. Ich habe vielleicht ein bisschen überzogen. Aber ich möchte mit den letzten Worten enden, die Gott dem Hosea aufgetragen hat. Und zwar in Kapitel 14. Da lesen wir Folgendes. Denn die Wege des Herrn sind gerade und die Gerechten gehen darauf, aber die Übertreter stürzen auf ihnen. Ich hoffe, dass wir alle Gerechte sind, die auf Gottes Wegen wandeln. Und wenn wir hinfallen, dass wir nicht liegen bleiben, sondern dass wir wieder aufstehen und weitergehen. Amen. Wir singen jetzt noch.